Versorgt euch mit Wasser. Es ist ja schön, dass hier jetzt ein Rauschen in diesem Raum ist, unter anderem von der Lüftungsanlage. Wir beten natürlich auch, dass der Heilige Geist hier rauscht. Das hört man meistens nicht so, manchmal schon in der Kirchengeschichte. Ihr Lieben, ich starte einfach mal, geht ganz entspannt zum Wasser. Ich nehme euch mit hinein. Wir sind in einer Predigtreihe, wie wir das hier meistens immer so machen, dass wir uns mit bestimmten Themen beschäftigen. Und in den Sommerferien haben wir gedacht, okay, wir nehmen einfach mal so verschiedene Fragen heraus, weil eine kontinuierliche Themenreihe, wenn man im Urlaub ist, nicht unbedingt immer Sinn macht. Und heute soll es um die spannende Frage gehen. Ihr seid ganz gespannt. Juhu! Heißer Sommer, heiße Fragen. Ist das die Predigtreihe? Beten wir nicht alle zum gleichen Gott? Diese Frage ist dem einen oder anderen wahrscheinlich schon mal im Alltag begegnet, wenn er mit Kollegen zusammensaß oder mit Freunden zusammengesessen hat oder mit in der Nachbarschaft beim Grillabend oder wie auch immer. Und da ist diese Sehnsucht dahinter. Können wir uns mit diesen blöden religiösen Fragen nicht ehrlich mal in Ruhe lassen gegenseitig? Da ist die Sehnsucht nach Frieden dahinter, so nach meinem Gefühl. Ich habe mir die Frage gestellt, warum stellen wir uns diese Frage eigentlich? Gerade wenn wir jetzt in der letzten Woche Würzburg da mal vor Augen haben, wo ein junger Mann total fanatisch durchdreht und so viele Menschen so schwer verletzt. Und ihr Lieben, am Freitagabend, als die Nachrichten losgingen, ich habe als erstes gedacht, oh Scheiße, Entschuldigung, dass ich das hier so sage, das habe ich aber gedacht, ist ganz ehrlich, jetzt ist München dran. Und im Nachhinein hat sich natürlich herausgestellt, okay, es war kein Terroranschlag, aber trotzdem eine furchtbare Tat. Aber uns ist sofort Angst da. Nein, nicht schon wieder so ein religiöser Typ, der da jetzt versucht, etwas umzusetzen, was anderen Angst macht, anderen Gewalt androht. Menschen, Kriege, all diese Dinge werden mit dem Thema Glauben in Verbindung gebracht. Und auch so in unserer Gesellschaft das Thema Mission. So nach dem Motto, könnt ihr uns denn nicht mit eurem blöden Glauben mal in Ruhe lassen? Lasst doch die das glauben und die lasst doch das glauben und lasst uns doch gegenseitig alle ganz tolerant sein und uns einfach so stehen lassen. Das ist doch total cool und das ist doch total nett. Und ich kann das gut verstehen. Also ich bin jemand, ich liebe es Harmonie und wenn man sich mag und wenn mich alle mögen und wenn ich alle mag. Also so zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, wenn ich jetzt mal das Beispiel Fußball nehmen darf, ich oute mich hier als FC Bayern-Fan. Siehste? Wenn ich jetzt auch noch den FC Bayern Lobpreis starten würde, das Lied von den Bayern heißt nämlich Stern des Südens. FC Bayern Stern des Südens, ja genau. Das ist das Lobpreislied der Bayern-Fans. Sind wir sofort uneins, ja? Haben wir sofort Stress miteinander? Aber wenn wir jetzt sagen, so bei der WM, so hey, wir sind alle Fußballfans, wir haben uns alle lieb und lieben uns im Arm, ist doch toll. Wir sind einfach alle nur Fußballfans. Und so ähnlich ist es auch bei dieser Frage nach Gott. Können wir nicht einfach alle Fußballfans sein? Können wir nicht alle irgendwie an Gott glauben? So irgendwie? Das ist doch irgendwie cooler. Und da hat doch jeder Mensch, wenn wir uns dann nochmal, beim Fußball ist es ja noch ein bisschen einfacher, wobei ihr müsst euch vor Augen halten, sogar beim Fußball können sich Leute die Köpfe einschlagen, dass wir dazu in unserem Land Polizei brauchen, um diese Fangruppen auseinanderzuhalten. Ich habe vor kurzem die Ehre gehabt, die Trauung eines Polizisten zu machen. Und da war, ohne Witz, das war die Sicherheitshochzeit in Oldenburg. Und als wir aus der Kirche rauskamen, da standen da diese Leute aus der Hundertschaft, das war eine Polizeihundertschaft. Normalerweise, wenn man aus der Kirche rausgeht, wird es erstmal hell. Da wurde es erstmal dunkel, weil da solche Riesen standen, solche Kreuze, die müssen sich dazwischen stellen, um ihren Kopf hinzuhalten, weil da irgendwelche Wahnsinnigen, die einfach nur einen Fußballverein toll finden, sie aufeinander losgehen wollen. In was für einer Welt leben wir denn? Okay, aber wenn es dann um Politik geht, dann wird es ja noch heißer. Auch da sofort Konflikte, sofort Stress. Und wenn es um Glauben geht, sowieso. Da haben wir uns vielleicht in unserem Land nicht sofort den Kopf ein. Hat es aber auch alles gegeben zwischen Katholiken und evangelischen Christen. Haben sich damals mal diverse Kriege entfaltet. Halten uns die Leute auch immer wieder vor, wenn sie in die Geschichte hineinschauen. Und in der jetzigen Zeit, in der wir leben, in der die ganzen religiös motivierten Konflikte auch auf der ganzen Welt grassieren, und wir merken, haben das Gefühl, die Welt kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Jedes Mal, jede Woche im Moment haben wir Angst. Gestern in Kabul, 80 Menschen tot. Religiös motivierte Gewalt. Können wir da nicht endlich mal sagen, du glaubst an deinen Gott, lässt mich in Ruhe. Ich glaube an meinen Gott, du lässt mich in Ruhe. Und wir trinken Kaffee zusammen. Das ist doch der Hammer, oder? Und ich möchte einfach mit euch die gegenwärtige Situation mal anschauen, auch die gesellschaftlichen Herausforderungen und einfach auch dann einen Blick auf die unterschiedlichen Konzepte von Religion werfen und zu merken, okay, was bieten uns die unterschiedlichen Religionen denn an? Und ganz besonders möchte ich dann auf Paulus schauen, der für mich da ein Riesenvorbild ist. Der Apostel Paulus hat an dieser Stelle eine geniale Art gehabt, wie ich finde, wie er mit Andersgläubigen umgegangen ist. Und darüber will ich nachher ganz speziell mit euch reinschauen in diesen Bibeltext. Ich wünsche mir, wenn du morgen in deine Arbeitsstelle gehst und dieses Thema kommt auf den Tisch, dass du sprachfähiger wirst, dass du mutig wirst, deinen Glauben auch dort zu bezeugen. Wir Christen sind herausgefordert, dazu Stellung zu beziehen und nicht einfach zu sagen, ja, ist so, okay, alles klar, wir ziehen uns zurück, sonntags morgens und Mission ist egal, wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, machen wir nicht mehr, weil wir wollen ja tolerant sein und über den Glauben sprechen wir nicht mehr und wir haben überhaupt keine Meinung mehr, sondern wir sollen unseren Glauben bezeugen und wir wollen miteinander sprachfähig sein an der Stelle und wir wollen in dieser Gesellschaft unseren Glauben leben. Und dafür wollen wir heute darüber nachdenken. Und wir wollen uns auch die Frage stellen, wie es denn um unseren Auftrag steht, Jesus zu verkünden. Welche Relevanz hat denn unser Glaube gegenüber einem Andersgläubigen? Wenn es am Ende sowieso egal ist, an welchen Gott man betet, dann können wir die Mission gleich sein lassen. Und wenn eine menschliche Seele nicht verloren sein kann, was soll dann Mission? Lasst uns doch einfach ein Bier trinken oder einen Kaffee, meinetwegen, und dann haben wir Frieden miteinander. In unserer Gesellschaft gibt es meines Erachtens zwei unterschiedliche Positionen, die sehr, sehr dominant sind in der jetzigen Zeit. Einmal, der Glaube an Gott an sich ist schlecht. Also generell jeder Glaube an Gott ist schlecht. Das ist eine Position, die sehr häufig, ich würde sagen, von einem ganz großen Teil unserer Gesellschaft vertreten wird. Häufig von Atheisten, so nach dem Motto, bitte glaubt doch alle nicht mehr an Gott, dann haben wir alle Frieden. Wäre doch wunderbar. Der Wissenschaftler aus England, Richard Dawkins, hat in seinem Buch geschrieben, stellen wir uns doch mal eine Welt vor, in der es keine Religion gibt. Keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keine Hexenverfolgung, keine Aufteilung Indiens, keine Kriege zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben, Kroaten und Muslimen. Keine Verfolgung von Juden als Christenmörder, keine Probleme in Nordirland, keine Ehrenmorde, keine pomadigen Fernsehevangelisten im Glitzeranzug, die leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Stellen wir uns vor, keine Zerstörung antiker Statuen durch die Taliban, keine öffentlichen Enthauptungen von Ketzern, keine Prügel von weiblicher Haut für das Verbrechen, 2 Zentimeter nackte Haut gezeigt zu haben. Und wer will da nicht sagen, ja, eigentlich hast du ja recht. Das wollen wir alle nicht mehr so gerne sehen. Was mache ich? Ja, seid Zeugen. Hier hinten ist das Gerät. Okay, es knackt ein wenig. Sollten wir es nicht überbewerten. Also das ist die eine Position, ja? Lass uns das mit dem Glauben doch einfach mal alle ganz sein lassen. Diese Welt wird viel ruhiger. Und die zweite Position, die in unserer Gesellschaft vertreten wird, sehr oft ist, Glaube an Gott ist okay. Aber es gibt keinen absoluten Wahrheitsanspruch. Es gibt keine absolute Wahrheit. Egal welche Religion, alle sind irgendwie ein Weg zu Gott und alle sind irgendwie okay. Und wenn das jemand anders sieht, dann wird das sofort in die Ecke von Fanatismus und Radikalismus gepackt. Und sofort ist der Stempel drauf, das geht gar nicht. Auch bei der Frage von Mission, wir dürfen ja den Kontakt zu den Flüchtlingen nicht nutzen, um ihnen von der frohen Botschaft von Jesus zu sagen. Das sagen sogar Vertreter von Kirchen. Die sagen also, wir wollen unseren Glauben nicht den Menschen sagen, wir sollen das nicht ausnutzen. Auch mit den Juden haben wir haben kein Herz für Judenmissionen in unserem Land. Auch da aus der großen Kirche an einer Stelle so gesagt wurde, nee, wir wollen nicht mehr die Juden missionieren. Ganz kontroverse Themen. Und da sind wir so bei dem Punkt, so ähnlich wie es der alte Fritz gesagt hat, jeder soll doch nach seiner Fasson selig werden. Ich möchte mit euch
wie gesagt, einen Text von Paulus anschauen, der meines Erachtens an der Stelle vorbildlich ist. Paulus auf seiner Missionsreise, der ist viel unterwegs gewesen, der Apostel von Jesus, hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt und Jesus hatte ihn ausgesandt, die frohe Botschaft überall zu verkündigen. Und unter anderem ist er in Athen angekommen. Athen, das Zentrum, das geistliche Zentrum der damaligen Zeit, also der intellektuellen Eliten. Politisch war Rom das Zentrum und intellektuell und geistlich war das Athen. Da haben sich hat sich das wissenschaftliche Who is Who getroffen in dieser Stadt. Und Paulus geht durch diese Stadt in Athen und er läuft durch die Stadt mit offenen Augen und er war erschüttert über die vielen Götzen, heißt in Apostelgeschichte 17. Er war erschüttert über die vielen Götzen. Das ist natürlich auch wieder eine christliche Deutung für, also dass das Götzen waren. Aber man weiß, dass ungefähr 3000 Götter und Göttinnen in dieser Stadt angebetet worden sind. 3000. Und die Beobachtung, die wir machen können, ist, Paulus kommt, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat, mit den Menschen in Kontakt. Er kommt mit diesen Leuten ins Gespräch. Da heißt es dann weiter, er ging in die Synagogen, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden. Er sprach außerdem täglich auf dem Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Also er hat sich trotz dieser Empörung, die er empfunden hat, wegen der Götter, trotzdem auf die Menschen eingelassen. Und das ist, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Erste, was wir daraus lernen können, die Grundhaltung eines Christen. Alle Menschen sind wertvoll und ich lasse mich auf die Menschen erstmal ein. Jeder Mensch, egal was er glaubt, ist wertvoll und es ist wert, dass ich in Kontakt zu ihm komme. Er hat sich mit den intellektuellen Eliten, mit den Epikureern und den Stoikern zusammengesetzt, die unterschiedliche philosophische Richtungen der damaligen Zeit repräsentiert haben. Und er hat mit ihnen gesprochen und hat versucht, mit ihnen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und das Zweite, was wir hier aus diesem ersten Teil merken können, wir schauen uns gleich in einen Text genauer an, das Zweite, was wir lernen können, meines Erachtens, ist, er war empört. Das heißt also, dass Glaubenssystem, was dahinter steht, damit bin ich nicht einverstanden, sagt Paulus. Warum soll er sonst empört sein? Er hat die Menschen geliebt, aber das System, das Gedankensystem, das, was die Leute gefangen genommen hat in ihren 3000 Göttern, die sie da verehrt haben und wo er dann hier davor steht, und das werden wir uns gleich anschauen, vor einem Altar, wo drauf steht, dem unbekannten Gott. Das System greift da an. Das Gedankensystem, aber Menschen sind geliebt und wertvoll und wertgeschätzt. Jeder Mensch, egal was er glaubt, ist wertvoll für Gott, ist geliebt und ist wertgeschätzt. Und diese Haltung finde ich genial von Paulus. Dass er nicht sagt, ich bin empört und ich gehe weg und ich will mit denen nichts zu tun haben, nur mit den Frommen. Sondern er geht auf die Menschen zu, weil eine Liebe in ihm brennt für jeden Menschen. Und dann, als er so durch die Stadt gelaufen ist, führen ihn einige dieser Menschen, mit denen er in Kontakt gekommen ist, heißt in Vers 19, dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen, also auf den Areopag. Da, wo heute dieser berühmte Tempel steht, der auf jeder Postkarte von Griechenland, von Athen dann sichtbar wird, da haben sich früher die intellektuellen Eliten getroffen. Da ist auch Paulus unter anderem dann gewesen. Und da steigen wir jetzt mal in den Text ein. Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Als Paulus nun vor dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid, denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer davon trug die Inschrift, dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer es ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Merkt ihr, wie Paulus auf die Leute zugeht? Nicht erstmal, ey, du bist schlecht, du bist falsch, sondern er schaut, hier, ey, da ist etwas Gutes. Er hat Wertschätzung für die Leute. Ihr habt ganz viele Altäre aufgerichtet. Meint es doch ernst mit Gott, das sehe ich. Und ich glaube, dass Paulus hier etwas im Hinterkopf hatte, was er aus dem Alten Testament wusste, aus dem Predigerbuch, wo es heißt, es ist alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er, also Gott, die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass die Menschen nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt, in jedes menschliche Herz. Weißt du, wenn du mit einem Menschen in Kontakt kommst, kannst du dir sicher sein, Gott hat auch die Ewigkeit in dein Gegenüber hineingelegt. eine Ahnung davon, dass es mehr geben muss als diese sichtbare Welt. Einige Leute haben das intellektuell weggedrängt, einige mit anderen Religionen. Aber Paulus hat diese innere Haltung. Ey, da ist auch etwas Gutes, da ist eine Sehnsucht, ein Suchen nach Gott in jedem Menschen. Er wertschätzt das. Er erkennt das an, es ist nicht einfach alles schlecht. Nicht alle Religionen sind alle schlecht und alles ist schlecht in den Religionen, überhaupt nicht. Das brauchen wir als Christen auch nicht zu sagen. Wenn wir uns mal in die Ethik zum Beispiel anschauen, die goldene Regel. Behandle andere so, wie du es von ihnen, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das ist die goldene Regel, sehr bekannt. Jesus hat es so ausgedrückt, alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut ihr ihnen auch. Das war von Jesus. Wenn wir jetzt mal in eine hinduistische Schrift reinschauen, da heißt es, man soll niemals einem anderen antun, was man für das eigene Selbst als verletzend betrachtet. Dies im Kern ist die Regel aller Rechtschaffenheit, das Dharma, wie es im Hinduismus heißt. Also auch da etwas Gutes. Das wollen wir gar nicht, müssen wir auch gar nicht alles abwerten und sagen, das ist alles nur schlecht. Gott hat sich in vielen Menschen und vielen Religionen auch, Gott hat seine Ebenbildlichkeit und das Gute in alle Menschen hineingelegt und sie haben unterschiedliche Formen von Erkenntnis. Wir müssen nicht alles mit dem Bart auskehren, aber wir müssen an einigen Stellen auch dann ganz klar Linien ziehen. Wenn wir da mal weiterlesen, in Apostelgeschichte 24, da heißt es, fängt Paulus an, das zu entfalten. Ihr habt einiges gut erkannt, sagt er, aber jetzt geht's los. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Paulus sagt, der Gott, den ihr dort angebetet habt, unbewusst, der erklärt die existenziellen Fragen aus dem Leben. Woher kommen wir? Nämlich von dem Gott, der diese Welt erschaffen hat. Du bist nicht als Zufall in dieser Welt, egal was du glaubst. Du bist die christliche Botschaft, die frohe Botschaft von Jesus. Du bist nicht kein Zufall. Der Gott, der diese Welt erschaffen hat, das ist der Ursprung des Lebens. Du bist nicht zufällig da. Und wenn es dann, wenn ich, schauen wir nochmal in zwei Verse, die dann später kommen. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. Da steckt die existenzielle Lebensfrage von jedem Menschen drin, warum lebe ich eigentlich? Wir sollen Gott suchen, wir sollen jeder Mensch, wie er nur dir die Frage stellt, was soll ich eigentlich mit meinem Leben machen? Das Oberste und Wichtigste ist, dass du Gott suchst. Gott ist nicht weit weg von dir, sagt Paulus. Das Wichtigste ist, dass du wieder in Kontakt kommst zu demjenigen, der dich geschaffen hat. Dass du wieder dich andockst an die Kraftquelle, die deinem Leben Sinn und Orientierung gibt. Das ist es, der Sinn des Lebens. Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Von Gott. Die Quelle der Liebe ist Gott. Du kannst dich andocken an ihn und sagen, Gott, du hast mich gewollt, du hast mich geliebt, darf ich wieder zu dir kommen? Da kriege ich Sinn und Orientierung und all das, was danach dann auch folgt, an Aufgaben und an Sendungen, ganz konkret, wo Gott sagt, okay, und jetzt gehst du dahin und arbeitest dort und du gehst dorthin und arbeitest dort. Das ist wieder unterschiedlich, aber die erste Berufung von uns Menschen ist anzudocken an der Quelle der Liebe. Den Gott, der sich so gerne von uns suchen lassen will. Und dann Vers 31, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Da die Frage nach dem, wo gehe ich denn hin? Und Paulus sagt hier, Gott wird einen Tag, es wird einen Tag geben, wo diese Welt gerichtet wird. Und ich denke, er wird das später alles weiter ausgeführt haben, sehr ausführlich. Und er hat hingewiesen auf den einen, der von den Toten auferweckt worden ist. Und er hat ihnen garantiert erzählt, wenn ihr daran glaubt, dass dieser, der von den Toten auferweckt ist, für euch gestorben ist, dann wirst du nicht ins Gericht kommen. Aber das ist das, worauf die Welt hingehen wird. Alles in dieser Welt geht auf diesen Fixpunkt hin, dass Jesus wiederkommen wird, dass diese Welt gerichtet werden wird und dass Jesus ein gerechtes Urteil sprechen wird über jeden und über jeden Menschen. Das ist die Frage, wo gehen wir hin? Und wenn dann heutzutage in der jetzigen Zeit die Menschen sagen, wir müssen doch alle Religionen führen zu Gott und wir müssen doch nur das irgendwie so uns gegenseitig stehen lassen, dann können wir das ganz entspannt wie Paulus machen. Wir können auf die Menschen zugehen, aber wir müssen an der Stelle unsere Wahrheit nicht hinterm Berg halten. Das würde keine andere Religion tun. Paulus hat an der Stelle ganz klar gesagt, nee, der eine, das ist der, der von den Toten auferstanden ist. Keine andere Religion, in keiner anderen Religion wird so etwas propagiert. So nach dem Motto, alle Wege führen irgendwie zu Gott. Als Jesus zum Beispiel vom hohen Priester ist, da sagt er, da wird er gefragt, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus sagt, ja, das, so wie es ist es. So wie du es sagst, ist es. Ich bin der Sohn Gottes. Diese Aussage, die Jesus dort macht, die ist so absolut, die kein anderer Religionsstifter für sich in Anspruch genommen hat. Da müssen wir jetzt auch nicht abstreiten. Das hat Paulus gewusst. Jesus hat das nicht gesagt, so nach dem Motto, ja, ich bin der Weg und ein anderer ist noch ein Weg und noch ein anderer ist ein Weg. Sondern ich sage, ich bin der Christus, ich bin der Messias. Wenn du mit Gott in Kontakt kommen willst, dann geht das über mich. Die ganzen Fragen, die damit dranhängen, die müssen wir an der Stelle jetzt ein bisschen zur Seite legen. Aber wenn wir diesen Anspruch von Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, ist entweder größenwahnsinnig oder es ist wahr. Es gibt keine Parallelen in anderen Religionen. Wenn du zu Buddha gegangen wärst damals, und hättest gefragt, bist du Brahman? Also das ist der große Weltgeist. Dann hätte er gesagt, mein Sohn, du lebst noch im Tal der Illusionen. Hätte Buddha gesagt. Wenn du zu Sokrates gegangen wärst und hätte gefragt, bist du Zeus? Dann hätte er dich ausgelacht. Wenn du zu Mohammed gegangen wärst und hättest gesagt, bist du Allah? Dann hätte Mohammed sich die Kleider zerrissen und dir sofort den Kopf abgehackt. Das passt nicht in sein Gottesbild, überhaupt nicht. Und wenn du zu Konfuzius gegangen und hättest gefragt, bist du der Himmel? Dann hätte er gesagt, die Bemerkung, die steht nicht im Einklang mit der Natur und die ist außerordentlich geschmacklos. Ja, also wir müssen nicht mit so einem Pathos daherkommen, sagen, bei uns, wir können einfach mal alles so stehen lassen. Und so. Das machen die anderen Religionen auch nicht. Und das ist auch okay so, weil Wahrheit eben nicht relativ ist. Und es wird dann so manches Mal behauptet, wir beten noch irgendwie den gleichen Gott an. Die einen nennen ihn Jahwe, die einen nennen ihn Allah und so weiter und so fort. Und das ist, wenn man sich das Beispiel vor Augen führt, wenn man zum Beispiel den Namen Muhammad Ali hört oder Cassius Clay. Wer kennt Cassius Clay noch? Alle, genau. Wer kennt Muhammad Ali? Wahrscheinlich die gleichen. Das ist nämlich der Witz davon. Weil Muhammad Ali ist ein Begriff für den gleichen Menschen. Ja, also, das betrifft aber auf die Gottesbilder nicht zu. Man kann nicht sagen, der eine Name ist Allah und der andere Name ist Jahwe. Weil Allah im Islam wirklich einer ist. Im Islam gibt es ein absolut monotheistischen Gottesbild. Da gibt es wirklich keinen mehr daneben. Aber wir Christen zum Beispiel, wir glauben an einen Gott, der in drei Personen sich offenbart, die aber im Wesen eins sind. Das heißt also, da ist ein ganz anderes Gottesbild. Und auch die Natur von Gott ist anders. Der Gott der Bibel, der Gott, der sich in Jesus offenbart hat, ist ein Gott, der alle Menschen liebt, bedingungslos. Und der Gott, der im Koran offenbart wird, ist ein Gott, der die Menschen liebt, die sich nur zu ihm bekannt haben, die Almosen geben, also die Muslime, die liebt Gott. Wenn überhaupt. Das ist auch nicht so ganz sicher. Das heißt also, wir können nicht auf der einen Seite sagen, Allah und Jahwe oder Jesus sind genau das Gleiche. Das macht keinen Sinn, weil die Bezugspunkte, weil das unterschiedliche Bezugspunkte sind, unterschiedliche Merkmale. Bei Cassius Clay und Muhammad Ali haben wir die gleichen Merkmale mit unterschiedlichen Begriffen. Bei Gott ist es anders, wenn wir von Jahwe sprechen und wenn wir von Allah sprechen, sind das unterschiedliche Bemerkungen. Soll ich lieber ein anderes Mikro nehmen? Ihr mögt das lieber, wenn das nicht so knackt, gell? Gib mir mal.
Glas Wasser. Ja. Dankeschön.
Wer also widersprüchliche, einander ausschließende Sätze zulässt, der sagt schließlich gar nichts mehr, hat ein Mann mal gesagt. Also wenn ich sage, das ist Gott und das ist Gott und das ist Gott, die sich aber widersprechen, dann habe ich am Ende gar nichts mehr gesagt. Und das Verständnis ist gar nicht mehr möglich, wo man sich auf so einen Wahrheitspluralismus einlässt. Ich glaube wirklich, dass das stimmt, dass man das vielleicht im Sinne von einem oberflächlichen Frieden sagen kann, aber wir können uns am Ende gar nicht mehr über Gott unterhalten, wenn man einfach alles stehen lassen muss. Der Hauptunterschied bei dieser Frage ist ja auch die Frage, wie ist denn diese Beziehung zu diesem Gott überhaupt möglich? Paulus spricht von der Offenbarung von diesem Mann, der von den Toten auferweckt worden ist, der wiedergekommen ist, von Jesus Christus. Und da ist der Graben zwischen den Religionen am größten. Der Graben zwischen der Vorstellung, dass Gott uns annimmt. Wie kann das denn passieren? In den Religionen ist es so, ich gehorche einem Gott, damit er mich annimmt. Ich muss etwas tun. Im Islam ist es so, dass ich die 5 Säulen des Islams befolgen muss. Unter anderem das Bekenntnis zu geben, zu beten, fasten, die Wallfahrt zu machen. Im Buddhismus muss ich den 8-fachen Pfad gehen. Im Hinduismus muss ich mich anstrengen, um aus dem Rad der Wiedergeburt, dem Samsara, befreit zu werden, um Moksha, die Erlösung zu bekommen, eines Tages am besten im Nichts zu verschwinden. Das ist das Schönste, was Sie sich vorstellen können. Und versucht, es ist immer der Versuch aus Angst heraus, das zu tun, damit man den Segen Gottes in diesem Leben oder im nächsten Leben bekommt. Das ist der Versuch durch Werke. Das ist ein System, was mit dem Evangelium an keiner Stelle übereinzustimmen scheint, wenn man da genauer hinschaut. Jesus sagt nämlich nicht, dass es darauf ankommt, mehr zu wissen, mehr zu fasten, mehr zu tun, sondern Jesus sagt, du hast ein Problem, lieber Mensch, dein Herz ist dein Problem. Du musst mit Gott wieder in Kontakt kommen, das ist deine Bestimmung. Du bist geliebt. Das ist das absolute Gegenteil von der Religion, wo du etwas tun musst, wo du erstmal etwas machen musst, sondern du musst hören, du bist geliebt. Du bist angenommen in Jesus. Und ich habe alles für dich getan, bietet Jesus uns Menschen an. Damit du mit Gott in Kontakt kommen kannst. Da sprechen wir von Rechtfertigung, von Gerechtigkeit vor Gott. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen als Christen, als welche werden wir da stehen, die sagen, ich habe so viel getan, ich bin der große King. Jeder Christ wird vor dem Vater stehen und sagen, nicht ich, sondern das, was Christus getan hat, das rechnest du mir zu. Ich bete dich an, du lebendiger Gott, für die frohe Botschaft in Jesus Christus. Darauf kommt es an. Nicht meine Werke, nicht Angst, sondern Dankbarkeit. Eine ganz andere Motivation. Liebe, die zuerst vom Thron Gottes geflossen ist, in mein Herz. Kraft, die vom Heiligen Geist in mein Herz gekommen ist, damit ich diese Welt lieben kann. Nicht aus einer Religiosität heraus, ich muss auch noch mal ein paar 5-Euro-Scheine irgendjemandem zustecken, so nach dem Motto, das sieht Gott und dann geht es mir besser im Himmel. Vergiss es. Behalt deine 5 Euro. Aber wenn mein Herz überfließt von der Liebe Gottes, dann kann ich geben, weil ich von Gott wieder nachbekomme. Liebe nachbekomme. Das, was ich von Gott brauche, das ist der große Unterschied. Und ich glaube, an der Stelle ist es redlicher zu sagen, hey, es gibt einfach Unterschiede und die brauchen wir auch nicht zu nivellieren. Und was ist mit den Leuten, mit den Atheisten, die behaupten, ohne Gott wäre diese Welt besser? Der Zorn der Atheisten richtet sich ja häufig auf diesen Fundamentalismus, da wo Menschen durch Religion umgebracht werden. Ich habe vorhin Richard Dawkins zitiert, der einer der bekanntesten Vertreter dieser Theorie ist und dieser Position ist. Und ich will am Ende auch nochmal auf das Thema Gewalt eingehen, gleich am Ende meiner Predigt. Aber jetzt hier möchte ich nochmal kurz sagen, hey, ist es wirklich wahr? Ist die Welt besser, wenn wir Atheisten wären? Lass uns doch mal in das vergangene Jahrhundert hineinschauen. Da gab es 2 große Gedankenströmungen, die dezidiert atheistisch waren. Und sie haben millionenfaches Leid auf diese Welt gebracht. Der Kommunismus und der Nationalsozialismus sind klare atheistische Gedankensysteme. Und sie haben Tod und Elend auf dieser ganzen Welt verbreitet. Also ich glaube, dass wir an der Stelle vorsichtiger sein sollten, wenn man diese Position vertritt, lieber Atheist. Sondern lass uns doch davon ausgehen, wir haben ein Problem, das ist unser Herz. Das hast du auch, das habe ich auch. Und warum ich dir von Jesus erzähle, das werde ich gleich am Ende der Predigt auch noch sagen. Und wenn sie dann sagen, es gibt wahrscheinlich gar keinen Gott, es ist besser, ohne Gott zu leben, dann ist diese Aussage auch nicht hilfreich, weil es nicht darum geht, um Wahrscheinlichkeit, ob es Gott gibt oder nicht gibt, sondern die Frage ist, ob er real ist. Die Frage ist, ob wir auf dieser Welt leben. Das ist schon total unwahrscheinlich. Wenn ihr euch mal mit der Evolutionsbiologie beschäftigt, letzte Woche haben wir das getan. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir in dieser Welt leben, dass es Leben gibt auf dieser Erde? Das ist total unwahrscheinlich, aber Fakt ist, wir sind alle da. Ja? Ihr guckt, könnt euch alle anschauen, könnt euch hier zwicken, ihr fühlt das alle. Ihr seid da, wir sind da. Die Welt ist in Existenz. Die Frage ist also nicht nach der Wahrscheinlichkeit, sondern ist die Welt real? Und genau die gleiche Frage gilt auch bei Gott. Es ist nicht wahrscheinlich, ob es Gott gibt. Das ist mathematisch zu berechnen, keine Ahnung. Vergiss es. Die Frage ist es real? Ist es wahr, dass dieser Mann auf diese Welt gekommen ist, der von sich gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes und ich bin in der Lage, deine Sünden zu vergeben. Und ich bin in der Lage, dich mit dem Vater im Himmel, mit deinem Schöpfer wieder in Kontakt zu bringen. Ist das real? Kannst du das erfahren? Kannst du Frieden im Herzen bekommen? Kannst du eine Hoffnung bekommen für die Ewigkeit, dass du ewig bei ihrem Vater lebst? Das ist deine Bestimmung, lieber Mensch. Und nicht die Frage nach Wahrscheinlichkeit. Das hilft uns an der Stelle meines Erachtens nicht weiter, weil das Leben ist, egal ob Christ oder Atheist, wir müssen anerkennen und staunen vor der Natur stehen und sagen, also besonders wahrscheinlich ist es nicht, aber es ist da. Es ist auch real. Ich komme zum Schluss. Wie sollen wir in unserer jetzigen Zeit mit all diesen Fragen umgehen? Mit den Menschen, mit den Andersdenkenden, mit den Leuten aus den anderen Religionen? Wie können wir damit umgehen? Was ist mit der Frage von Gewalt? Was ist mit der Frage von Mission? Was ist mit Toleranz? Das sind nämlich meines Erachtens so die starken Schlagworte, die damit verknüpft sind. Ich fange mal an mit der Frage nach religiös motivierter Gewalt. Wir haben Angst davor, ist doch klar. Das haben viele Menschen und darum ist diese Frage auch berechtigt. Aber ich glaube, das Hauptmotiv im Glauben ist ja immer die Nachahmung Gottes. Also, dass wir Gott nachahmen, egal welche Religion. Und wenn dein Gott zum Beispiel einen Krieg führt, dann bist du vielleicht ein Krieger. Und wenn dein Gott intolerant ist, dann bist du intolerant. So ist ja die Logik. Miroslav Volf, ein Professor aus Yale, hat mir jetzt bei den folgenden Gedanken sehr geholfen. Er hat gesagt, diese These von der Entsprechung von göttlichen und menschlichen Handeln, die hat einen fatalen Fehler. Nämlich, wir, liebe Menschen, sind nicht Gott. Ja? Und er hat gesagt, es gibt eine Pflicht vor der Pflicht, Gott nachzuahmen. Und das ist die Pflicht, nicht Gott sein zu wollen. Gott Gott sein zu lassen und Menschen Menschen. Das heißt also, die Bibel hat diesen Unterschied sehr, sehr stark hervorgehoben. Und er hat gesagt, dass es einige Dinge gibt, die nur Gott tun darf. Und das ist unter anderem Gewalt anzuwenden. Das steht ihm zu. Und als Christen steht es uns mit Null und Nichten zu, Gewalt auszuüben im Namen von Jesus. Mit Null und Nichten. Und wo das in der Geschichte passiert ist, ihr Lieben, da ist Unrecht geschehen. Da ist der Name von Jesus missbraucht worden. Und ich habe im Gefängnis mit vielen Atheisten Kontakt gehabt. Und die haben mir das vorgeworfen. Du und ihr Christen und ihr habt doch die Kreuzzüge und alles Mögliche. Ja, das ist alles falsch gelaufen. Verstehe ich. Ist auch nicht richtig. Nur weil da Jesus drauf stand auf dem Krieg, war da aber Jesus nicht drin. Ja? Und als Christen glauben wir, dass Gott allein Gewalt ausüben sollte, und dass er am Ende Gericht halten wird. Gott wird am Ende Gericht halten. Und Gott wird auch dort Gewalt ausüben, garantiert. Ich glaube, dass es für einen Vergewaltiger oder für einen Mörder kein Spaß ist, vor dem Thron Gottes zu stehen und danach die Folgen davon zu tragen, wenn ich nicht an Jesus geglaubt habe und nicht das Opfer Jesu für mich in Anspruch genommen habe. Ich möchte nicht in die Hände des lebendigen Gottes kommen, mit meiner Sünde, mit meiner Strafe, ohne Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Am Ende wird abgerechnet. Und deswegen ist es so wunderbar, dass es dort auch die Frage ist, ist Jesus unser Richter oder unser Erlöser? Das ist die Frage. Und ich fände es spannend, was denn wäre, wenn wir das in allen Glaubensrichtungen mal ausprobieren würden und sagen, hey, lass doch Gott am Ende entscheiden. Lass doch mal Gott, wenn Gott so mächtig ist, warum müssen wir ihm dabei helfen, andere Menschen zu töten? Lass das doch Gottes Aufgabe sein. Wir Christen haben kein Recht, mit Null und Nichten, Gewalt auszuüben im Namen unseres Glaubens. Das ist der erste Punkt. Die zweite Frage, die Angst vor Mission. Wir sind in einer Gesellschaft, wo Mission total uncool ist. So nach dem Motto, lass uns doch alle, jeder so für sich stehen und tolerant sein und so weiter und so fort. Was ist das für eine Haltung, stelle ich mir die Frage. Ich habe von dem methodistischen Missionstheologen einen coolen Gedanken gefunden, der heißt Daniel Nils. Der hat gesagt, das Evangelium weitersagen, das ist so, wie wenn ein Bettler dem anderen erzählt, wo es etwas zu essen gibt. Cooles Bild, ne? Bettler haben Hunger und haben was zu essen gefunden. Wenn das ein Bettler gefunden hat, könnt ihr euch sicher sein, am nächsten Tag sind 10 oder 20 da. Und er sagt, so ist es. Von Evangelium, von Jesus zu erzählen, bedeutet nicht Arroganz, nicht Besserwisserei, nicht der Besitz von Wahrheit, der mir göttlichen Status verleiht. Sondern es bedeutet lediglich, dass wir erfahren haben und wissen, wo es etwas zu essen gibt und dass es ein Verbrechen wäre, es den anderen zu verschweigen. Das ist das Herz von Mission. Das Herz von Mission bedeutet, ich habe Leben gefunden. Ich habe Hoffnung gefunden. Wie könnte ich, lieber Nachbar, lieber Kollege, lieber Freund, dir das vorenthalten? Du kannst mir auf die Schnauze hauen. Du kannst mich zur Not umbringen. Aber diese Liebe von diesem Gott ist so erfahrbar. Und alle Apostel, mit Ausnahme von Johannes, sind dafür gestorben, für diese Wahrheit. Und seitdem viele, viele andere auch, wo man gesagt hätte, hey, du brauchst einfach nur einen anderen Gott anbeten. Du brauchst einfach nur den Kaiser anbeten. Und die haben gesagt, das werde ich nicht tun, weil ich das erfahren habe. Ich habe etwas zu essen gefunden. Meine Seele hat Hunger gehabt. Meine Seele hat sich nach Leben gesehnt. Und sie hat Leben gefunden in dem, der das Leben selbst ist. Wie könnte ich dir das vorenthalten? Und der letzte Punkt, die Frage von Toleranz. Sollen wir nicht alle tolerant sein? Ihr Lieben, ich glaube, Paulus hat ganz klar Position bezogen. Einige würden ihn damals in unserer heutigen Zeit mega intolerant nennen, weil wenn jemand eine klare Haltung einnimmt, egal welchen Inhalts, wird das unsere Gesellschaft oft als fundamentalistisch bezeichnet und somit als intolerant abgetan. Aber Toleranz bedeutet, auch vom lateinischen Wort her, tolerare, etwas aushalten oder etwas dulden. Paulus ist mega tolerant, weil er es aushält. Er hält diesen Schmerz in seinem Herzen innerlich aus und er haut ihm trotzdem keinen auf die Nase. Er hält es aus. Und es ist so, die Toleranzforderung in Bezug auf Wahrheit an sich ist höchst problematisch, wie ich das vorhin schon angedeutet habe. Wer sagt, es gibt viele Wahrheiten, es gibt nicht bloß eine Wahrheit, der kann ja nur so reden, weil er genau das als die eine, alle verpflichtende Wahrheit verkündet. Das heißt also, wenn ich sage, es gibt gar keine Wahrheit, dann tust du so, als wenn du sagst, ich habe jetzt die letzte Wahrheit gefunden, nämlich es gibt keine Wahrheit. Wie arrogant ist das denn? Also du willst mir jetzt erzählen, es gibt keine Wahrheit mehr und tust so, als ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist genauso ein Postulat von Wahrheit, nämlich dass es keine gibt. Diese Wahrheitsbehauptung wird ja in der Regel nicht als eine Privatmeinung vorgetragen, sondern als etwas, woran sich die anderen auch halten sollen. Sie sagen dann, die Wahrheit ist, dass es nicht die Wahrheit gibt. Die Wahrheit ist, dass es Wahrheit nur im Plural, nur in der Mehrzahl gibt. Und das, ihr Lieben, ist auch intolerant oder die Behauptung eines absoluten Wahrheitsanspruches. Wenn man das Beispiel mal auf die Ethik anwendet, dann ist zum Beispiel das Hilfswerk von Mutter Teresa, die Tausenden von Sterbenden in Kalkutta geholfen hat, mit Null und Nichten anders zu bewerten als das Werk von Rudolf Eichmann, dem Organisator und Mann, der die ganze Grauen der Nazis zu verantworten hatte. Rudolf Eichmann hat viele, viele Millionen Menschen in den Tod gebracht durch seine Perfektion im Umbringen, im Vergasen, im Blablabla. Der ist später vom israelischen Geheimdienst in Lateinamerika gefangen genommen worden und ist 1962 in Israel hingerichtet worden. Und wenn wir sagen, alles ist wahr, dann stelle ich mir die Frage, ja, warum ist denn das wahr von Mutter Teresa ist toll und Adolf Eichmann ist nicht toll? Warum denn? Ja, das ist relativ und so weiter und so fort. Wer hier Einsprüche erhebt, muss sich fragen lassen, anhand welcher Maßstäbe denn andere anders geurteilt werden könnte. Wenn es denn die Wahrheit einen allen verpflichtenden Horizont gar nicht gibt. Wahrheit ausschließlich ins Belieben des Einzelnen gestellt wird. Warum ist denn das gut und das andere nicht gut? Wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann ist alles in dein persönliches Belieben gestellt. Und dann geht es vielleicht um die Mehrheit oder sowas. Aber nicht darum, ob das wahr ist, ob das gut ist. Und wir sind wahrscheinlich alle davon überzeugt, dass wir vor dem Lebenswerk einer Mutter Teresa den Hut ziehen und Gott danken für ihr Leben und erschrocken sind über das Böse, was sich im Leben von Adolf Eichmann entfaltet hat. Weil wir glauben, dass es eine Wahrheit gibt, nämlich dass es jeder Mensch wertvoll und kostbar ist, weil Gott uns das gesagt hat und Gott ist derjenige, der die Wahrheit selbst ist. Also ich glaube, auch die Angst vor Intoleranz steht einem Christen gegenüber nicht gut an, weil wir Christen, mit liebes Lobpreis, den kommt bitte schon nach vorne, wir Christen haben ein Vorbild in Paulus, der gesagt hat, ich bin den Juden ein Jude geworden und den Griechen ein Grieche. Ich wollte einfach nur ein paar für die frohe Botschaft gewinnen. Und da geht es nicht darum, dass ich intolerant sein will, sondern dass ich etwas erfahren habe, etwas gelebt habe. Und möchtest du etwas sagen? Jetzt sofort. Sprechen wir gleich kurz ab, okay? Wir sprechen gleich kurz miteinander und dann entscheiden wir das. Ich möchte an dieser Stelle einfach einladen und fragen, ob jemand da ist, der sagt, hey, das habe ich noch nie so gehört und ich habe immer geglaubt, ich muss bei Gott etwas bringen, etwas leisten. Und ich habe nicht gewusst, dass ich vor Gott eines Tages stehen darf und dass mir das Werk von Jesus angerechnet wird, zugerechnet wird, nicht meine eigenen Werke. Und ich möchte umkehren, ich möchte mit meinem alten Leben aufhören, ich möchte Jesus nachfolgen, dass du das heute für dich festmachen kannst in einem Gebet, wenn du möchtest. Es wird nichts Komisches mit dir passieren, wir wollen einfach nur ein Gebet sprechen zusammen. Und das wird gleich hier an der Wand sein, wenn jemand da ist, der dieses Gebet mitsprechen möchte. Wenn nicht, ist auch okay. Aber wir wollen jetzt einfach an dieser Stelle in eine Gebetszeit kurz starten. Bitte steht da mal kurz auf. Lasst uns auch eine Haltung des Gebetes annehmen. Und ich möchte halt fragen, ob jemand da ist, der hier sagt, das möchte ich heute das erste Mal in meinem Leben festmachen. Ich möchte mein Leben mit diesem Gott in Kontakt bringen. Ich möchte Jesus mein Leben übereignen. Dass du dann ganz kurz deine Hand hebst, deine rechte Hand oder deine linke, wie auch immer, und dass wir dann dieses Gebet zusammen beten wollen. Ist jemand da, der sagt, ja, heute möchte ich das mit Jesus festmachen. Ich möchte ihm nachfolgen. Vielen Dank. Dann lasst uns das Gebet zusammen beten und wir freuen uns darüber, dass du dich für Jesus entschieden hast. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Amen. Applaus